die Jugend lacht immer, wenn ich mir hier noch schnell einen Schluck Wasser nehme und sage mal, jetzt zischt's wieder hinter der Kanzeltreppe, bevor er hochgeht, aber es ist wirklich nur Wasser. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie viele Weihnachtskarten bekommen? Ich gestehe, ich schreibe gar keine Weihnachtskarten. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe gar nichts dagegen. Im Gegenteil, ich bekomme ziemlich gern Weihnachtskarten. Nun, von Autohäusern und Möbelhäusern bekommt man ja Weihnachtspost, weil sie sich bedanken wollen und weil sie rein zufällig nach Weihnachten so eine super Sonderrabattaktion starten wollen. Wie dem auch sei, ich habe Ihnen heute einen Brief mitgebracht, im Grunde auch eine Art Weihnachtsbrief. Das sind die ersten Verse des Briefes, den Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt. Er kennt diese Gemeinde nicht. Er war noch nie dort. Er will sich ihnen bekannt machen, weil er drei Dinge von ihnen will. Auf seinem Weg nach Spanien. Dort in Spanien will er auch Gemeinden gründen, wie er das vorher in Kleinasien gemacht hat. Das ist so in der heutigen Türkei. Er sucht die Unterstützung dieser Gemeinde in der großen Welthauptstadt, denn er braucht Mitarbeiter, Geld und Gebet. Er erklärt ihnen seine Botschaft ganz ausführlich, mit der er so durchs Land zieht, und er bittet sie um ihre Unterstützung. Es ist ein langer Brief, 16 Kapitel, lohnt sich unbedingt zu lesen. Aber wir gucken nur auf ein paar der allerersten Verse. Lesen wir ihn heute Morgen also als Brief, als Weihnachtsbrief an uns. Und wie jeder Brief hat er auch einen Absender. Macht man bei Weihnachtskarten auch, guckt man zuerst, von wem ist das? Und dann entscheidet man, mache ich auf oder mache ich nicht auf. Nein, natürlich nicht. Man macht die immer artig alle auf. Also Paulus, ein Diener Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium. So geht er los. Das ist der Absender. Paulus, berufen, ein Diener zu sein für das Evangelium, übersetzt für die gute Nachricht Gottes. Es ist Gottes Botschaft, die er weitergibt. Es ist nicht seine eigene Botschaft. Das ist ein wichtiger Hinweis für alle unter uns, die von ihrem Glauben reden wollen. Es ist nicht deine Botschaft. Es geht nicht darum, selbst Recht zu haben, sondern es geht einzig und allein und immer darum, dass Gott Recht behält. Manches Reden vom Glauben scheint mir aber mehr menschliche Rechthaberei zu sein als Gottes gute Nachricht. Und dann gibt es einen Adressaten, das verrät auch schon immer eine Menge, wenn da steht, sehr geehrter Herr Pfarrer. Also, oder wenn ich schon draußen sehe, Pfarrer Wachter, weiß schon, ist dienstlich. Ja? Also ganz selten, dass mir jemand so privaten Brief schreibt mit der Adresse. Also, an alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. An alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. An alle Geliebten. Das ist mal ein Selbstverständnis einer christlichen Gemeinde. Sie sind Geliebte Gottes. Das ist ihr erster Grund. Ihr Gemeinde seid nicht die Kämpfer für Gottes Sache oder die Kenner seiner Gebote, die Aufrechten in einer Welt der Gottvergessenheit. Nein, ihr seid Gottes Geliebte. Gottes Geliebte. Und das Wort der Heiligen bedeutet zuallererst schlicht und einfach, die zu Gott gehören. Das ist es, was wir Sonntag um Sonntag und eben auch bei Emilys Taufe im Glaubensbekenntnis miteinander bekannt haben, eine heilige christliche Kirche. Wir sagen, wir glauben, dass Gott eine Gemeinschaft auf dieser Welt hat, die zu ihm gehört. Eine Gemeinschaft, die er selbst begründet. Und dann am Schluss in Vers 7, dann gibt es wie in jedem anständigen Brief auch einen Schluss und einen freundlichen Wunsch. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und zwischen Absender und Adressat schreibt Paulus, und das ist nun der Text für diesen Sonntag oder für diesen zweiten Weihnachtstag. Gott hat die gute Nachricht durch seine Propheten in den Heiligen Schriften schon im Voraus angekündigt. Es ist die gute Nachricht von seinem Sohn. Der war seiner irdischen Herkunft nach ein Nachkomme von König David. Der ist durch den Heiligen Geist in seine Vollmacht als Gottessohn eingesetzt, aufgrund seiner Auferstehung vom Tod. Was ich verkündige, ist also die gute Nachricht von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sollen alle Völker dazu bringen, ihm gehorsam zu sein und den Glauben anzunehmen zur Ehre seines Namens. Wir beten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Segne dein Wort an uns, dass es uns erreicht heute Morgen. Amen. Drei kurze Gedanken zu diesem Weihnachtsbrief. Ein erster angekündigt. Liebe Gemeinde, Paulus schreibt, Gott hat Jesus schon angekündigt. Verheißungen nennt man das unter Christen. Das Neue Testament findet viele, viele Momente im Leben von Jesus bereits angekündigt in den Büchern des jüdischen Alten Testaments. Gott hat erfüllt, was er angekündigt hat. Das ist für Paulus ein ganz starkes Argument, das für Jesus, den Gottessohn, spricht, dass schon die alten Schriften voller Hinweise sind auf ihn. Paulus behauptet letztlich damit, und das geht weit über unseren Text heute hinaus, sichere Informationen über Gott gibt es nicht in Bäuchen und nicht in klugen Köpfen. Gott ist nicht so, wie wir ihn uns zusammenreimen oder zusammendenken, sondern er ist so, wie er selbst es in seinem Wort von sich sagt. Sichere Informationen gibt es über Gott in der Schrift, in der Bibel. Und das will ich mal sagen, Rassismus und Hexenwahn und Kreuzzüge, die wurden alle mit dem Glauben begründet. Und es war falsch, ganz falsch. Aber ein Blick in die Bibel hätte gereicht, um zu wissen, dass Gott gar keinen Gefallen daran hat und haben kann. Und nicht wenige Christen, das wird heute oft verschwiegen, auch viele Bischöfe und Priester und Theologen haben dem immer widersprochen in all den Jahrhunderten, aber sie wurden nicht gehört von denen, die die Macht hatten, weil sich mit Bauchgefühlen sehr gut Politik machen lässt. Es gibt Dinge, die ändern sich nie auf der Welt. Also ein anderes Thema. Heutzutage wird auch vieles über Gott aus dem Bauch heraus begründet. Und glaubt mir, es ist falsch. Ein Beispiel, ja? Alle Welt, vor allem in der Weihnachtszeit, redet vom lieben Gott. Unsere Kinder sagen es auch, als wenn sie noch klein sind, lieber Gott. Aber dieser liebe Gott, um den es dann so geht, der hat dann zu parieren. Der ist einer, der keinem was tut und der eigentlich auch nicht wirklich sich für mich interessiert. Ich sage dir, die Bibel kennt ihn nicht, den lieben Gott. Sie kennt den Gott der Liebe, der sogar Mensch wird, damit wir seine Liebe endlich begreifen. Aber sie erzählt auch von dem eifersüchtigen Gott, von dem, der der Richter ist und sein wird. Oder ein anderes Beispiel für solche Bauchgefühle, da habe ich vor ein paar Wochen von einer christlichen Gemeinde gar nicht weit weg von hier gehört. Da durften die Kinder im Krippenspiel nicht mehr von Jesus, dem König der Juden, sprechen. Stattdessen sollten sie der König der Christen sagen. Na, das Bauchgefühl war ganz ehrenhaft. Sie wollten den Juden nicht zu nahe treten, wollten nicht als antisemitisch, als antijüdisch gelten, wenn sie bekennen, dass Jesus als Messias der Juden gekommen ist und sie ihn aber nicht aufnahmen. Aber in Wahrheit tun sie das, was die Nazis auch schon versucht haben, nämlich das Band zwischen den Christen und den Juden zu zerschneiden und die Verbindung zu trennen, die es aber gibt. Und Dietrich Bonhoeffer und andere engagierte Christen in der Zeit des Dritten Reiches haben ihr Leben gelassen für diese Überzeugung und das Bekenntnis, Jesus Christus war ein Jude. Ein jüdisches, kleines jüdisches Kind. Und wer christliche Lieder singen will, schreibt Dietrich Bonhoeffer mal sinngemäß, der muss auch für die Juden schreien können. Aber zurück zu unserem Text. Gott hat ihn angekündigt im Alten Testament, in der Bibel der Juden. Und die Botschaft darin ist, Gott hat einen Plan. Und den führt er aus. Aber das muss man mal beim Blick auf die Krippe doch auch mal deutlich gesagt werden, dass das nicht wirklich nach einem Plan aussah, oder? Josef will Maria und damit auch das Kind verlassen. und kann nur durch einen Traum von Gott daran gehindert werden. Sie finden keine Herberge, keine Unterkunft in Bethlehem, in der der Retter der Welt zur Welt kommen kann. Kein Angesehener aus dem Volk nimmt auch nur so viel zustimmend Notiz davon. Stattdessen sind da ein paar Schafhirten und ein paar komische Gestalten, Sterndeuter aus dem Osten und schließlich in Jerusalem zwei uralte Leute, die mit ihren faltigen Händen das Kind auf den Arm nehmen und erkennen, wer er ist. Das sieht nicht wirklich nach einem Plan aus. Du, manchmal sieht es in unserem Leben auch nicht danach aus, als dass Gott einen Plan hätte. Aber, und das ist Gottes Wort heute Morgen an dich, er steht zu seinem Wort. Er führt aus, was er verspricht. Wann? Das ist seine Sache. Zweitens, erfüllt. Paulus schreibt weiter, dass Jesus nach der leiblichen Abstammung aus der Familie des Königs David stammt. Er ist ein Königskind, auch wenn es an der Krippe nicht so aussieht. Und wenn wir, wie Jesus selbst es sagt, seine Schwestern und Brüder sind, dann sind wir es auch. Königskinder, Prinzen und Prinzessinnen. Du bist auch eins. Und du auch. Und ich. Obwohl es manchmal nicht danach aussieht. Gott meint es gut, auch wenn es manchmal nicht gut aussieht. Und dann geht Paulus in einem einzigen Satz durch dieses Jesus-Leben. Er schreibt, der ist durch den Heiligen Geist in seine Vollmacht als Sohn Gottes eingesetzt, aufgrund seiner Auferstehung vom Tod. Was bei uns oft auseinanderfällt, gehört hier zusammen. Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Geburt, Tod und Auferstehung. Ich sage es mal so, wir Menschen wollen gern immer Ostern. Ja, das ist Unlustvermeidung. Wir wollen gern immer Sieg und Gewissheit und immer Klarheit und am liebsten immer Gottes Machterweise, jeden Tag einen neuen. Das wollen wir. Wir wollen immer Ostern. Aber diese Geschichte des Gottessohnes, liebe Gemeinde, sie zeigt, dass es braucht für Ostern auch Weihnachten. Es braucht den kleinen Anfang, beschwerlich und mühsam, zerbrechlich und ganz leicht zu übersehen. Und es braucht auch das Kreuz. Wer Ostern nicht kennt, kann Weihnachten nicht verstehen. Und andersrum. Erst das Ganze ergibt einen Sinn. Es ist wie bei der Rückseite eines wunderbar und wunderschön gewebten Teppichs. Unzählige Fäden laufen scheinbar ohne Sinn und Verstand kreuz und quer. Doch auf der Vorderseite entsteht mehr und mehr und nach und nach ein stimmiges Bild. Oder nehmen Sie hier unsere neuen Paramente. Naja, hier sieht's, hat Heike wieder zu ordentlich gemacht, ja. Also erstmal an dieser Stelle, Heike, ich weiß, dass du das nicht willst. Wo bist denn du? Heike. Da oben. Also, ein doller Dank an dich, dass du die noch vor Weihnachten fertig gekriegt hast. Aber so ist die Rückseite eines Teppichs. Sie lässt uns nicht ahnen, was die Vorderseite für Wunderbares zu sehen, auf der Vorderseite Wunderbares zu sehen ist. Und weißt du, vielleicht sehen wir manchmal eben nur die Rückseite und denken, es sei schon der ganze Teppich. Paulus bringt diesen Gedanken in einem seiner Briefe nach Korinth einmal auf einen für meine Begriffe ganz eindrücklichen Punkt. Er schreibt, unser Wissen ist nur Stückwerk. Jetzt sehen wir nur ein verschwommenes Bild. Eines Tages aber werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Und schließlich drittens, herausgefordert zu einer Antwort, ein Botschafter sein. Vers 5, wir sollen alle Völker dazu bringen, ihm gehorsam zu sein und den Glauben anzunehmen zur Ehre seines Namens. Damit sind wir wieder bei den Weihnachtskarten angekommen. Ich glaube, so richtige Weihnachtskarten-Freaks und Fans, die machen sich nichts darauf, ob sie auch eine Antwort bekommen. Die achten nicht mal darauf, ob sie von denen, denen sie letztes Jahr geschrieben haben, in diesem Jahr auch eine Karte zurückbekommen. Sie haben einfach und schlicht Freude am Kartenbasteln und Karten verschicken. Das ist hier anders. Hier geht es um deine Antwort. Weihnachten ist der Beginn von Gottes eigener Mission, sein Brief sozusagen, seine Sendung. Paulus macht kein Geheimnis daraus, was seine Absicht ist und sein Auftrag. Er möchte, dass Menschen durch seine Botschaft Gott vertrauen und zum Glauben finden. Ich finde das ehrlicher, als so zu tun, als wollte man das nicht. Mir hat vor kurzem eine Theologiestudentin von einem Gespräch im Landeskirchenamt erzählt, bei der die dortige Mitarbeiterin gesagt hat, aber wir wollen noch niemanden missionieren. Glauben Sie mir, Paulus hätte das nicht verstanden. Wie man nicht wollen kann, dass Menschen zu Gott in Beziehung kommen, dass Menschen im Glauben Halt und Sinn, Korrektur und Trost finden, das ist widersinnig. Mission, das heißt Sendung. Gott hat seinen Sohn gesandt. Und jede Mission, die eine christliche sein will, ist nur eine Folge dieser Mission. Wir laden ein, weil Gott einlädt. Wir reden, was wir gehört und selbst gesehen haben. Wir laden nicht zu uns selbst ein und schon gar nicht zu einer Institution Kirche, sondern zu ihm und in seine Gemeinde. Wir sind Botschafter, Diplomaten sozusagen. Und wie ein Botschafter immer davon abhängig ist, was sein Präsident, sein Kanzler, sein König sagt, so sind wir Gottes Botschafter, jeder Christ auf dieser Welt. Wir reden vom Glauben von Jesus, damit Gott geehrt wird. Ja, Gott wird geehrt, das schreibt Paulus hier, Gott wird geehrt, wenn Christen anderen Menschen in Worten und Taten, im Reden und Handeln den bezeugen, in dessen Dienst sie stehen. Und damit sind wir, seid ihr letztlich selbst ein Brief. So schreibt es Paulus auch an die Gemeinde in Korinth und damit will ich schließen. Und euch und sie alle gemeinsam aufrufen, machen wir ihn zum Thema. Machen wir ihn zum Stadtgespräch, machen wir ihn zum Gespräch in unseren Familien, unseren Gott, der hineinkommt in unsere Welt, damit wir Menschen nach Hause finden, nach Hause zu ihm. Paulus schreibt, für alle ist sichtbar, ihr seid ein Brief von Christus. Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Auch steht er nicht auf steinernen Tafeln, sondern in den Herzen von Menschen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.